Hey, hallo, was geht ab? Das ist Radio Barsingsee, der Avatar-Podcast. Der Podcast für alle, die nicht genug kriegen können von ihrer Lieblingsserie Avatar. Viel Spaß beim Hören. Hallo.
Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu unserem Podcast. Irgendwie fühlt sich das jetzt echt so an, als hätten wir einen Monat lang nicht mehr aufgenommen, obwohl es nur ein bisschen länger als eine Woche war, glaube ich, Kahn. Oder? Irgendwie.
Wir haben die letzte Folge gefühlt vor 2-3 Wochen schon hochgeladen und aufgenommen ja dann sowieso noch ein bisschen länger. Und ich freue mich auch auf jeden Fall, dass wir jetzt wieder die 6. Folge aufnehmen. Die 6. Avatar-Folge und die 7. Podcast-Folge.
Ich wollte noch mal ganz kurz was zu Live-Action sagen. Und zwar, wir stehen ja genau eine Woche vor dem Release und ich bin schon richtig aufgeregt. Der Hype wird immer krasser so in
It's
mir.
It's coming.
Und ich freue mich auch richtig. It's coming.
Auch wieder ein Insider. Also nicht Insider, aber ich weiß nicht, ob das alle checken, die Avatar geguckt haben.
Willst du es kurz aufklären, Kahn?
Dieses It's Coming sagen wir auch richtig oft. Das ist aus der Folge The Painted Lady. Das heißt auch die bemalte Lady auf Deutsch.
Ja,
Wo dieses kleine Kind aus diesem Dorf auf dem Fluss halt sagt, sie kommt. Oder auf Englisch ist es halt lustiger, weil das so ein bisschen creepy ist. Und dann sagt er halt, she's coming, als die bemalte Lady dann auftaucht. Und
so
wir benutzen
geil,
das jedes Mal, wenn es irgendwie passt.
Genau. Warte, was wollte ich jetzt dazu sagen? Ja, dass der Hype in mir so langsam krasser wird. Und mir ist auch aufgefallen, dass irgendwie in letzter Zeit die Promotions für die Serie richtig krass sind. Also nicht nur Trailer, sondern jetzt auch so richtig viele nochmal kleine Teaser-Trailer oder neue Clips und Behind-the-Scenes-Material. Und wir haben schon richtig viel so Filmmaterial jetzt schon gesehen. Und mittlerweile gucke ich mir die auch irgendwie gar nicht mehr an, weil ich will nicht, dass es mir zu viel spoilt. Weil eigentlich hat mir der eine große Trailer schon gereicht. Und deswegen habe ich mir so die ganzen Character-Trailers, die hochgeladen haben, gar nicht mehr so intensiv angeguckt irgendwie. Oder habe es versucht zu verdrängen, damit ich mehr so überrascht bin.
Ja, same. Es ist einfach alles voll. Die ganze For You-Page oder Landing-Page oder wenn ihr noch auf Facebook seid, die Pinnwand. Alles ist voll mit irgendwelchen Avatar-Videos. Ich fand's auch richtig krass. Also ich habe diese Character-Videos, diese kurzen Clips, auch erst vor kurzem alle nochmal so am Stück geguckt. Und so 99% der Aufnahmen werden so recycelt in diesen neuen Clips. Also man sieht nicht so viel Neues, aber halt immer mal wieder so ein paar Sekunden. Aber es ist jetzt nichts, es spoilert nicht oder so, finde ich. Ja. Ist okay.
Doch, also ich finde schon, dass man echt viel Neues gesehen hat oder halt irgendwie auch neue Winkel oder neue Perspektiven von einer bestimmten Szene oder irgendwie eine Szene wurde dann noch etwas länger gezeigt als im Trailer. Ja, und was ich eigentlich auch noch sagen wollte, ist, dass ich mich richtig darauf freue, dass ich nämlich die ersten paar Folgen mit Kahn zusammen gucken kann, weil Kahn ist zufällig dann bei mir in der Gegend und wir kriegen es dann halt hoffentlich auch hin, dann an dem Abend, wo es rauskommt, vielleicht die ersten beiden Folgen zusammen zu gucken. Und das ist so ein Dream come true irgendwie.
Ich freue mich richtig, das ist so ein krasser Zufall wirklich, das war überhaupt nicht geplant. Aber wir werden auf jeden Fall mindestens 2, haben wir gesagt, wenn nicht 3 Folgen zusammen gucken. Und ja, dann mal schauen, wie es weitergeht. Und wir wissen auch noch nicht so genau, wie wir die Live-Action-Serie dann hier im Podcast aufzeichnen, wie wir darüber sprechen wollen. Wir müssen mal schauen. Wir fanden es jetzt irgendwie too much, oder ist es zu wenig, wenn man die ganze Serie, die besteht ja dann aus 8 Folgen, in eine Podcast-Folge nimmt. Ich glaube, das würde dann vielleicht auch irgendwie den Rahmen sprengen. Ich weiß nicht, wie viel und wie detailliert wir darüber sprechen werden, aber vielleicht machen wir das packen wir vielleicht weniger Folgen in eine Podcast-Folge. Mal schauen.
Naja, du musst dir mal als Vergleich nehmen, über den Trailer, der nur 2 Minuten ging, haben wir fast eine halbe Stunde geredet.
Das stimmt.
Also ich kann mir richtig vorstellen, dass wir dann über eine ganze Folge, die eine Stunde geht, uns wir wieder nur rummeckern werden, was uns nicht gefallen hat.
Oder ja, so. Vielleicht müssen wir uns aber auch ein bisschen selber zügeln oder ich meine, es taucht ja auch immer so, beziehungsweise uns fällt immer mehr auf, je öfter wir es gucken und wir werden jetzt nicht, bis wir die Podcast-Folge aufnehmen, zu den Folgen, die Folgen irgendwie 2-3 Mal geguckt haben, sondern wirklich so der erste Eindruck. Ja. Vielleicht kann man es dann so ein bisschen weniger detailreich gestalten. Let's see.
Ja, stimmt.
Genau, dann starten wir inhaltlich mit Folge 6, In Gefangenschaft. Und ja, es ist auf jeden Fall eine richtige Katara-Folge.
Ja.
Genau, nicht nur so inhaltlich, sowas mit ihrem Charakter oder wie man sie besser kennenlernt, sondern genau, Katara lernt auch einen neuen Jungen kennen.
Ja, und ich muss direkt schon, weißt du, was der erste Stichpunkt in meinen Notizen, die heute ist?
Hast du irgendwas mit Toph?
Nee, es ist direkt Haru x Katara. Ach so. Oder beziehungsweise Haru plus Katara. Und ich finde, das ist so ein richtig underrated Ship irgendwie. Also es gibt ja Zutara und Katang und so, aber früher fand ich auch immer Haru und Katara irgendwie ganz cool.
Ich dachte kurz, du hast dir vielleicht aufgeschrieben, ich glaube in einer Folge sagt Toph doch später, ich wusste es, du hattest doch was mit Haru.
Ich weiß, dazu wollte ich noch später kommen, aber wir können auch jetzt schon darüber reden, es passt ja schon irgendwie. Und ich finde es einfach so geil, dass irgendwie das ist auch wieder so ein richtig geiler random Avatar-Moment, so dass Toph so aus der Ecke einfach irgendwie was spürt anscheinend in Katara. Und sie dann irgendwie sagt, ich wusste es, du hast doch was mit dem.
Ja, richtig lustig, einfach, sie war gar nicht dabei, aber es ist so, als hätten die Macher das so im Hinterkopf noch gehabt, also haben sie natürlich irgendwie, da war irgendwie noch so ein dritter Boy und den schmeißen sie jetzt auch einfach nochmal in die Folge. Richtig lustig.
Hey, so lustig. Ja, aber abgesehen von dem Potential Romance-Dingens da, was da laufen können, finde ich einfach auch diese freundschaftliche Beziehung cool, wie sie sich irgendwie gegenseitig motivieren und wie sie sich halt irgendwie bonden so. Man tröstet sich so gegenseitig über ein bestimmtes Thema, wenn halt irgendwie eine Gemeinsamkeit ist im Raum. Und in dem Fall war das ja so, dass Haru irgendwie seinen Vater an die Feuernation verloren hat. Also der ist halt im Gefängnis, erzählt er dann. Und Katara hat halt ihre Mutter verloren. Und ja, dadurch entsteht halt diese Freundschaft und diese interessanten Dialoge, die ich irgendwie echt schön finde.
Sie teilen sich so ein bisschen, wenn auch nicht ganz. Bei Katara ist es natürlich anders, weil die Mutter tatsächlich tot ist. Sie teilen sich so ein bisschen ein Schicksal, bis die Gefangenschaft dann aufhört. Genau. Aber genau. Das ist vielleicht so dieser gemeinsame Nenner, den die beiden haben.
Und man sieht Haru halt am Anfang so erdbändigen, aber man merkt halt natürlich direkt, dass er das irgendwie im Geheimen tut. Er will nicht entdeckt werden. Und Sokka sagt auch direkt irgendwie, ja, er sieht gefährlich aus oder so. Und ich finde es irgendwie auch eigentlich ganz schlau von Sokka, also er ist ja eh voll der Schlaue in der Gruppe, dass obwohl er sieht, dass es keiner aus der Feuernation ist, dass er trotzdem vorsichtig ist, weil irgendwie man weiß ja nie, der kann ja irgendwie trotzdem auch ein Assi sein und die auch angreifen.
Das ist mir beim Gucken jetzt, also ich habe die Folge wirklich vor einer Stunde oder so geguckt, weil ich es nicht dazu kam, einfach bis heute. Das habe ich bei diesem Mal gucken auch das erste Mal so gemerkt, dass Sokka so vorsichtig war, sogar bei einem Erdbändiger. Fand ich auch irgendwie so, also habe ich vorher irgendwie noch nicht so gemerkt, aber fand ich auch irgendwie cool, dass halt er trotzdem vorsichtig ist, egal bei wem. So. Und ich hatte auch bei diesem Mal gucken voll das Gefühl, dass diese Folge, obwohl die ein schönes Ende hat und man voll viel über Kataras Charakter sieht, hatte ich trotzdem das Gefühl, dass diese Folge richtig düster ist. Die hat mir voll düstere Vibes gegeben, weil halt wirklich so dieses Thema Gefangenschaft und allein dieses, dass Erdbändigen verboten ist, das erinnert mich an so, und das ist ja letztendlich die Feuernation auch wieder, dieses Thema Besetzungsmacht, also Besatzermacht und die besetzen irgendwie ein Land. Und das ist so, wie wenn andere Länder wirklich in unserer Welt, andere Staaten besetzen oder einnehmen oder so und dann die Sprache von bestimmten Völkern verboten wird oder so. Und das finde ich irgendwie richtig krass. Das ist so ein krasser Einschnitt in die Identität und man versucht eigentlich ein Volk, eine Sprache, letztendlich irgendwie ein Volk von der Landkarte zu streichen. Und dieses, ja, dass die einfach so vorsichtig sein müssen mit Erdbändigen, was ihn richtig ausmacht. Er sagt ja, dass das Einzige ist, was ihm diese Nähe spüren lässt zu seinem Vater, dass er das halt nicht ausüben kann, finde ich irgendwie richtig krass. Das ist wieder so ein richtig krasses Thema eigentlich in so einer Kindershow.
Ja, also du hast es echt sehr gut so in Worte fassen können. Ich finde halt, diese Folge ist auch so voll von Hoffnungslosigkeit geprägt irgendwie. Also dieses Thema Hoffnung und Hoffnungslosigkeit ist voll im Mittelpunkt und Katara versucht ja natürlich halt irgendwie die ganzen Leute da im Dorf und auch auf dem Gefängnis dann später zu motivieren und man sieht halt irgendwie voll auch in den Gesichtern von den Gefangenen, wie krass leblos die sind. Das sagt dann halt auch dieser eine Gefängniswärter, ja, guck sie dir doch an, die hören dir nicht zu, dass die selber keine Hoffnung mehr haben und so und das ist irgendwie, also schon so eine depressive Folge irgendwie für so eine Kinderserie auf jeden Fall. Und ich finde es natürlich schön, dass es am Ende, ich sag mal, in Anführungsstrichen ein Happy End gibt oder einfach ein Ende, was mehr so, ja, was Positives hat, weil die halt dann wieder zurück ins Dorf wollen und sich auch diesmal auch wirklich wehren wollen und nicht einfach so ergeben.
Ja, voll. Ich habe auch vorhin nochmal gemerkt, das, was du sagst, diese Hoffnungslosigkeit, die sieht man wirklich, die haben erstmal alle diese Lumpen an, diese Gefangenenlumpen. Ja. Das macht erstmal, das finde ich auch so krass, das macht aus Persönlichkeiten und einzelnen Menschen einfach so eine Gruppe. Und dieses Braun ist auch so richtig, keine Ahnung. Also das macht aus denen so richtig, ja, letztendlich sind das ja Sklaven, Arbeitssklaven. Und das ist nichts anderes als ein Arbeitslager. Und die Leute werden irgendwie gezwungen und gefangen gehalten, deren Haare und Bärte und so sind auch alle grau und die Gesichter sind richtig blass und weiß. Also das ist voll krass. Ja. Die sehen richtig so hoffnungslos und total verloren aus. Deswegen das war auch nochmal so eine Sache, die mich so runtergezogen hat. Jetzt beim Gucken fand ich irgendwie.
Ja, ich weiß, was du meinst und irgendwie hat mich das bisschen an Hunger Games erinnert. vor allem im Dorf, weil da sind halt Leute, von denen die beobachtet werden. Und in dem Film, beziehungsweise im Buch, war es ja irgendwie so, dass immer Katniss und Gale ganz am Anfang immer so im Geheimen jagen gegangen sind oder halt das gemacht haben, was ihnen Spaß macht oder so. Und so war es dann halt auch bei Haru. Ich weiß nicht, irgendwie ist mir das gerade so eingefallen, dass er dann halt versucht hat, irgendwie ja das auszuleben, wofür er eigentlich geboren wurde. So. Also er ist halt einfach ein Erdbändiger.
Genau, ich würde jetzt mal ganz kurz einen krassen inhaltlichen Cut machen und an den Anfang der Folge springen. Ich fand das voll lustig, ganz am Anfang, als die Gang Haru sieht, wie er erdbändigt und Haru rennt ja dann weg. Und das habe ich mir jetzt nicht unbedingt als Zitat der Folge aufgeschrieben, aber ich finde es richtig lustig, dass Aang dann sagt, der Angsthase muss ja irgendwo hingegangen sein. Dass er Haru einfach als Angsthase bezeichnet. Fand ich richtig lustig, ich hatte das gar nicht lustig, im Kopf.
Ich finde es voll lustig, wenn Aang manchmal irgendwie so jemanden low-key so
unerwartete Sachen macht.
Ja, es passt irgendwie gar nicht zu ihm, aber irgendwie auch schon.
Ja.
So, weil manchmal ist er so ein Idiot irgendwie.
Ja, also Haru rennt ja dann weg und so nach dem Motto, es muss ja hier in der Nähe irgendwo ein Dorf sein, wo er lebt, wo er hingerannt ist. Ja, der Angsthase muss ja irgendwo hingegangen sein.
Hashtag Zitat der Folge. Ich weiß jetzt schon, dass wir beide dasselbe Zitat der Folge haben. Ich bin schon gespannt, ob es so sein wird.
Ja, ich glaube, ich weiß jetzt. Okay, wir sagen es aber noch nicht.
Ja, und dafür, ihr würdet das nur herausfinden, wenn ihr bis zum Ende hört.
Vielleicht verpacken wir es auch in die Mitte. Ja, die Hassfigur dieser Folge ist natürlich wer? Ja, sag's.
Ich wünschte, er hätte einen Namen. Wir haben leider keinen Namen, aber...
Er verdient keinen Namen.
Es ist einfach... er verdient gar nichts, er verdient keine Identität. das ist nämlich auch direkt schon der nächste Punkt in meinen Notizen. Hey, wir nennen ihn jetzt einfach mal den Verräter.
Der Verräter. Nee, ich habe ihn die Petze genannt. Bei mir steht die Petze.
Randall. Wir nennen ihn Randall.
Ja, Randall, der Verräter, die Petze.
Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, was war sein Motiv oder sein Grund, dass er Haru verraten hat? Also warum? Es gibt so keinen Grund, oder? Oder wurde irgendwie was
so richtig
erklärt?
Undankbar, keine Ahnung. Also, ich glaube, er ist halt aus dem Dorf, also irgendwie Bürger des Erdkönigreichs so. Und keine Ahnung, der wollte sich bestimmt einschleimen bei der Feuernation und hat vielleicht dafür was gekriegt.
Ja, ich habe mir
so.
Auch, genau, ich habe mir auch gedacht, dass er vielleicht irgendwie, also die haben ja auch vorher mit der Mutter irgendwie über Thema Steuern geredet oder sowas, oder dass sie erhöht wurden oder dass irgendeine Zahlung erhöht wurde. Und ich dachte mir vielleicht irgendwie, dass der so einen Deal mit der Feuernation gemacht hat, dieser Mann, dass der irgendwie halt irgendwie weniger zahlen muss oder irgendwie.
Ganz kurz, so vielleicht als Kontext für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben oder wir haben es gar nicht so richtig ja gesagt. Es geht um diesen alten Knacker in der Folge, der in der Mine ist und dann von Geröll und sowas verschüttet wird. Und ja, er ist so halb zerquetscht und Haru kann ihm nur helfen, wenn er erdbändigen kann und hilft ihm dann. Und genau, bändigt halt das ganze Geröll und sowas in die Mine. Und dann helfen sie ihm hoch und sie können, ja, er ist halt gerettet. Aber genau, die Petze, Randall, ist so undankbar und verpetzt Haru halt bei der Feuernation. Genau, und dann wird Haru abgeholt und ja, ist dann ein Gefangener, wie sein Vater.
Boah, ja, aber ich finde, er ist so, ich glaube, auch so im Fandom, ist das, sagt man mal, dass das der Charakter ist, der am meisten gehasst wird, oder? Ich glaube, ich hasse den sogar mehr als Ozai.
Ja, also, ja, weiß ich jetzt nicht, aber du bist mehr in diesen Fandoms und sowas drin.
Wer ist noch so eine Hassfigur in der Serie? Longfeng vielleicht?
Ja, Longfeng, aber das sind halt alles so Characters. Und der ist wirklich, der hat ja nur einen Auftritt und der ist scheiße. Ja.
Geil.
Und alle anderen random Leute sind halt lustig. Es gibt lustige random Leute, aber der ist halt, ja, eine Petze.
Nicht so
naja,
cool.
Wir geben ihm jetzt nicht noch mehr Sendezeit. Wir mussten das aber auf jeden Fall einmal sagen. Das ist die Hassfigur.
Er verdient es nicht. Er verdient es nicht, mehr Sekunden in unserem Podcast zu bekommen.
Auf gar keinen Fall. Und dann ist mir auch noch aufgefallen, dass so richtig Staffel 1, ich liebe es, es ist einfach alles überbeleuchtet. Der ganze Screen leuchtet einfach weiß. Vor allem, als Katara am nächsten Morgen, sie ahnt noch nichts und bändigt Wasser aus dem Brunnen und sieht dann halt die Mutter, wie sie so richtig traurig guckt, weil halt ihr Sohn mitgenommen wurde. Und es ist einfach, kennst du das, wenn in so Filmen und Serien Charaktere träumen, dann ist es manchmal so hell.
Ja.
Und genauso sieht das aus wie so ein Traum oder so, gar nicht so die Realität. Und das ist einfach krass überbeleuchtet. Einfach ist so richtig, alles ist so richtig hell einfach. So typisch Staffel 1.
Ich frage mich so, was der Grund dafür war, dass sie diesen Stil dann nicht mehr beibehalten haben, so in den nächsten Staffeln.
Ja, in den nächsten Staffeln ist ja alles viel strenger gezeichnet, also viel konkreter. Und das ist alles so weich und so. Also es hat voll was Schönes, finde ich, aber diese Überbeleuchtung war ist mir richtig aufgefallen.
Und auch später, glaube ich, als sie dann in diesen Stall reinkommt, um Sokka und Aang zu wecken, da ist, glaube ich, auch so, da kommt dann auch dieses Licht von draußen so rein. Ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein Moment, was richtig hell war.
Vielleicht soll das die Morgensonne oder sowas sein, keine Ahnung. Aber es sieht halt aus wie ein Traum.
Und natürlich steht, also du meintest ja auch schon vorhin, dass Katara voll im Mittelpunkt steht in dieser Folge, aber vor allem auch ihr Mut. Also irgendwie, ich habe irgendwie voll vergessen, nicht vergessen, aber mir war gar nicht so klar, wie krass mutig Katara ist. Irgendwie, ich glaube, es gibt nicht so viele Folgen, wo es nur um sie geht oder halt um ihre Charakterentwicklung, glaube ich. Es gibt ja auch die bemalte Lady beispielsweise. Das hat mich halt voll daran erinnert, weil sie da auch voll mutig ist und nicht das Dorf verlassen will, obwohl Sokka darauf beharrt, dass die am nächsten Morgen schon weiterreisen werden. Aber sie kommt dann immer mit einer Story oder mit einer Gelegenheit, um dann doch zu bleiben und den Leuten im Dorf zu helfen. Und das ist halt einfach so ihre Natur, dieser hilfsbereite Mensch. Und ich finde das einfach so, so cool. Also die ist einfach so cool in dieser Folge.
Ja, ich liebe das auch. Hat mich auch an die bemalte Lady natürlich erinnert, aber auch so ein bisschen so an die Wüstenfolgen. Weil sie ist halt die Einzige, die Truppe zusammenhält. Ist einfach so. Der Rest ist so, keine Ahnung. Aang, gut, in der Wüste kann man verstehen, dreht er richtig durch. Sokka ist irgendwie high von der Kaktusfeige, keine Ahnung. Und Toph kann sowieso nichts sehen. Ja, keine Ahnung, sie ist halt in dieser Folge, also jetzt in der Gefangenschaftsfolge, einfach irgendwie so vieles. Sie ist voll die Inspiration, sie ist so voll die mutige Kämpferin, sie ist so voll die Macherin einfach. Mhm. Ja, finde ich auch richtig cool.
Und dann gab es immer so ein paar Momente auch in der Folge, wo ich so auch leicht emotional wurde. Immer wenn sie ihre Reden gehalten hat oder halt einfach auf die Idee kam, diesen Leuten zu helfen und immer versucht hat, sich diese Ideen auch durchzusetzen und so. Fand es immer echt irgendwie voll schön. Ich weiß nicht, warum ich erst jetzt das so krass appreciate. Ich glaube, weil ich halt auch wieder diese Folgen mit einem anderen Auge jetzt angucke. Voll. Ein bisschen mehr analytisch irgendwie vielleicht.
Geht mir genauso. Ja. Ich, genau. Ja, ich fand ihre Rede auch richtig schön und hat trotzdem nichts gebracht.
Ja, aber nur ganz kurz. Und am Ende gibt es ja dann doch wieder so einen Lichtblick. Aber sie kommt ja dann auf so ein Schiff der Feuernation, wo halt eben auch Haru und ihr, der Vater von ihm gefangen gehalten werden. Und das Schiff besteht nur aus Metall. Das heißt, die Gefangenen können sich nicht wehren und können kein Erdbändigen. Und dann dachte ich direkt natürlich an Toph so, einfach wie krass talentiert sie ist. Also da sind so viele Erdbändiger, die nicht drauf kamen, eventuell das Metall zu bändigen oder dass es eventuell möglich ist. Aber sie war ja auch gefangen in einem Metallgefängnis. Also auch wenn es richtig winzig war, wie so ein Dixie-Klo war das ja. Ja, und da in solchen Momenten fällt mir einfach Toph immer wieder ein und ja, was für ein cooler Charakter sie ist. Und klar, also ich hoffe, ich bin jetzt schon wieder irgendwie bei Staffel 2.
In dieser Folge geht es um Katara. So
Nein!
Das reicht jetzt mit Toph.
Nein!
She's banned from this episode.
Okay, aber ey, Metall, das Thema Metallbändigen, das ist aber schon
relevant. Ja, das wäre hilfreich gewesen.
Oder? Hätte.
Hätte ein, zwei Probleme gelöst.
Ja, Mann. Och, Mann. Und dann gibt's dort ja auch wieder so einen Gefängniswärter, der mich voll wieder mal an eine andere Folge erinnert hat, nämlich in Staffel 3 Mais Onkel, der ja auch so ein Gefängniswärter ist und die haben irgendwie so voll dieselben Charaktereigenschaften. Er sagt so, ja, niemand schafft es hier raus, es ist alles aus Metall gemacht hier und er ist halt so richtig gemein und so natürlich. Und sogar er ist so ein bisschen fasziniert von Katara, als sie ihre Rede hält. Da will nämlich so ein anderer Typ aus der Feuernation irgendwie eingreifen und er macht dann so ein Handzeichen und sagt, nee, lass sie mal ausreden, weil er ist selber total interessiert daran, was sie zu sagen hat. Wahrscheinlich, weil er schon seit Jahren keinen Hoffnungsschimmer in den Gefangenen gesehen hat. Und jetzt kommt so ein Mädchen, das vielleicht 13, 14 Jahre alt ist und legt so eine Show ein.
Sein Gedanke war, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, lass die mal reden, mal gucken. Und am Ende hilft es sowieso wieder ihm, weil auch dieses kleine Mädchen nichts bewegen wird. Und die Leute die Gefangenen werden jetzt nicht plötzlich protestieren oder so. Am Ende hilft es wieder ihm, deswegen lass sie einfach reden. So ein bisschen hatte ich das Gefühl, ist so seine Taktik gewesen.
Ja. Ja. Hat ja dann auch am Ende, ich sag mal, so ein bisschen was gebracht für ihn, aber nur für einen kurzen Moment.
Genau, war ja erstmal so, also sein Plan ist so ein bisschen aufgegangen, aber dann natürlich am Ende nicht mehr. Ich mag auch diesen Moment, wo die Gang dann wirklich beschließt, einfach dort zu bleiben, weil Katara sie gezwungen hat und die Leute da rauszuholen und wo Sokka dann sagt, oh, ich hasse es, wenn du so bist. Das ist auch wieder so Geschwister-Tensions. Fand ich irgendwie ganz cool.
Ja.
Das ist halt so irgendwie realistisch, finde ich.
Sagt er das nicht irgendwie auch noch in einer anderen Folge irgendwie? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie kam mir das ein bisschen wie so ein Déjà-vu vor. Vielleicht war das auch nur aus dieser Folge, dass ich das gekannt habe. Aber ich hatte das Gefühl, es wurde auch wann anders
noch gesagt. Ich weiß nicht, also dieses Ich hasse dich kommt ja dann noch mal wann anders, wenn wir, ja, darüber sprechen wir, aber wenn wir soweit sind. Sonst weiß ich gerade nicht, nee.
Ja, aber genau, ich stimme dir schon zu. Ich finde es cool, dass es immer wieder so Momente gibt, wo man einfach nochmal so die Beziehung zwischen Katara und Sokka sieht oder irgendwie, dass er vom Charakter her komplett anders ist. Also er denkt halt irgendwie immer praktisch nach oder irgendwie strategisch und denkt sich so, okay, nee, wir sollten am nächsten Morgen weitergehen, weil hier ist nur von Feuerbändigern wimmelt irgendwie und das zu gefährlich ist für uns. Aber ja, irgendwie, ich glaube, Sokka ist nicht so risikofreudig, kann es sein?
Ich glaube, Sokka hat auch so das große Ganze im Blick. Also er will halt immer weiter, weil später wird es noch offensichtlicher, weil es dann einen Tag gibt, wo alles passen muss mit dem Tag der Sonnenfinsternis und so. Aber ja, vielleicht, ich glaube, Sokka hat eher so das große Ganze im Blick und will wirklich Aang jetzt hier hinbringen, dahin bringen und die Sache so schnell wie möglich erledigen. Und Katara, ja, muss dann aber irgendwie immer doch noch hier und da helfen.
Ja, ich meine, es gibt ja auf dem Weg immer wie Tausende von Dörfern, die irgendwie, denen man helfen könnte oder so. Aber es ist vielleicht nicht so effizient, wenn man an so vielen Stellen anhält und dann doch lieber, wie du schon sagst, das irgendwie ja mit einer großen Armee irgendwie am Wasserstamm dann irgendwie dann doch angreift und vielleicht die Hoffnung besteht, dass die Feuernation am Ende once and for all besiegt wird.
Weißt du, was ich mich gefragt habe bei dieser Folge? Ich dachte mir so, die Feuernation hält ja diese Erdbändiger in Gefangenschaft und lässt sie halt arbeiten. Und ich habe mich gefragt, warum, also es klingt jetzt voll zynisch und so, aber warum die Menschen nicht einfach töten, sage ich mal. Also so, wie man es halt mit der Luftnation gemacht hat. Also es war ja Zosins letzter Akt, die Luftnation auszulöschen. Danach kam ja sein Sohn Azulon an die Macht. Und ich frage mich halt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Avatar in der Luftnation auch mitgestorben ist, dann wäre ja der nächste Avatar ein Wasserbändiger. Warum hat man nicht die Wassernation ausgelöscht als nächstes? Warum hat man nach der Luftnation das nicht mehr verfolgt, sondern ja, diese Frage kam mir auf, als ich gesehen habe, dass die Erdbändiger halt als Arbeitssklaven gehalten werden, was denen ja natürlich erstmal nützt, aber ich dachte mir, also irgendwie krass, dass die am Leben lassen und nicht töten. Ja, weiß ich nicht, ob es dann mit dem Generationswechsel irgendwie einen Kurswechsel gab oder warum man, ja, keine Ahnung.
Ja, also ich glaube, also dazu gibt es irgendwie so Theorien auf Reddit, die ich mal gelesen habe. Also ich glaube, man hätte das irgendwie mitbekommen, dass dann dass es einen neuen Avatar in der Wassernation oder am Wasserstamm gibt. Aber so war es ja nicht. Also er wusste, dass er Aang verfehlt hat sozusagen. Also das sagte er dann auch später in Staffel 3. The Fire Nation's biggest threat.
Ja, ja.
The Last Airbender.
Ja, stimmt. Ab einem gewissen Alter werden wahrscheinlich die Statuen wieder aufgeleuchtet und ja, jede Nation hätte irgendwie das Signal bekommen, dass der Avatar lebt oder genau, dass es einen neuen Avatar gibt oder so. Das kann sein, stimmt.
Und ich glaube, es wäre schon krass, wenn die dann aber auch wieder in jeder Nation einen Genozid machen. Also dann gibt es ja, weißt du, dann es ist halt nur zerstörerisch. Also klar, Ozai will in Staffel 3 das ja dann wirklich machen, sodass, also er will dann wirklich irgendwie alles verbrennen und nochmal neu aufbauen oder was auch immer, halt irgendwie so ein richtig dummer, wie nennt man das, Bösewicht-Motiv, die es auch immer so in Animes gibt oder so. Ich denke mir so, okay, du willst jetzt einfach alles
auslöschen. Das ist immer dasselbe, auch bei Animes. Die wollen immer, genau, so, dass die Welt aus der Asche der alten Welt wieder aufwächst. Das ist immer dasselbe. Es ist so unkreativ.
Ich schwör's dir. Ja, aber es ist, ja, keine Ahnung, wenn man das mal jetzt außer Acht lässt, so.
Zum Beispiel, ich meine, am Erdkönigreich beißen sie sich ja seit 100 Jahren die Zähne aus. Sie haben ja Ba Sing Se irgendwie nur ganz kurz einnehmen können und dann wieder verloren und so weiter. Aber so von den Wasserstämmen hat man jetzt noch nicht so viel gehört. Also klar, dass der südliche Wasserstamm wurde richtig dezimiert. Das sind irgendwie nur noch 2-3 Iglos und 10 Menschen oder so, das, was wir gesehen haben. Aber der nördliche Wasserstamm, ja, ist ja schon ein richtiges Dorf. Also so eine richtige Stadt oder wie auch immer.
Genau. Stadt, genau.
Und da ist mir jetzt nicht bekannt, dass dort irgendwie versucht wurde, dass die angegriffen wurden und wie auch immer. Genau, das habe ich mich irgendwie nochmal gefragt. Aber vielleicht macht das Sinn, wenn man erstmal darauf wartet, bis der nächste Avatar wirklich geboren ist.
Okay, nach ein paar Theoriemomenten wollen wir wieder zurück zur Folge.
Ja, gerne.
und zwar, ich finde es halt geil, als dann wieder dieser Sokka-der-Stratege-Moment kommt. Es passiert ja immer so alle paar Folgen, wo Sokka dann immer so richtig geile Ideen hat. Klar, erstmal die coole Idee von Katara, sich gefangen nehmen zu lassen. Aber dann müssten sie ja irgendwie auch überlegen, wie sie halt diese Wachleute und die Feuer aus der Feuernation halt besiegen. Und dann kommt Sokka halt mit der Idee, irgendwie die Kohle, die dort auf dem Schiff verbrannt wird, als Waffe benutzen könnte. Also, dass man die halt irgendwie mit Aangs Hilfe sozusagen aus dem Schiff heraus raus katapultiert, so mit dem Luftbändigen, was denen dann ja auch am Ende gelingt. Und dann ist überall Kohle verstreut auf dem Schiff. Und dann hält halt Katara nochmal so eine Rede, so, guckt mal, jetzt habt ihr die Gelegenheit, bla bla bla. Erst schafft sie es nicht so wirklich, die Leute zu motivieren. Aber ich glaube, ist sie dann die Person, die so einen Stein auf diesen nervigen Wärter wirft?
Nee.
Und dann kommt irgendwie Haru nochmal?
Nee, Haru schmeißt den Stein auf den Wärter, wenn okay. Er so gerade am Gehen ist. Genau.
Ja, stimmt. Oder hält er dann irgendwie die Steine irgendwie auf in seiner Hand und lässt die so schweben. Das sah irgendwie so
der cool den, aus. So der hat voll den aggressiven Blick so drauf. So.
Ja, ja. wie so in Animes, wenn dann der Main-Character irgendwie bereit ist, doch zurück, irgendwie doch sein Bestes zu geben und ja, kurz davor ist, den Kampf zu verlieren, aber dann doch seine ganze Kraft dafür nutzt irgendwie.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Egal.
Ich finde es auch so lustig, dass in dieser Folge zweimal, und ich glaube, in anderen Folgen taucht es dann nicht mehr auf, aber in dieser Folge zweimal Aang Luftbändigen benutzt, um irgendwie letztendlich Erde zu bändigen, also Steine oder so zu bewegen. So richtig, okay, er kann jetzt noch nicht erdbändigen, wie machen wir das? Ja, wir machen es einfach durch Luft. Einmal als Katara bzw. Momo fake erdbändigt, um gefangen genommen zu werden und halt einmal mit der Kohle.
Darf ich noch mal ganz kurz was zu Katara und Sokka sagen? Es fällt mir jetzt noch mal ein. Es gibt zwei so Geschwistermomente in der Serie, nämlich irgendwie auch da, wo Katara sich lustig über seine Ohren macht und sie dann eigentlich so ein bisschen zu weit geht für Sokkas Geschmack, aber sie dann trotzdem so ihre Rolle spielt und so tut, als hätte sie irgendwie, ja, jetzt, als wäre sie so kurz vorm Ausrasten, damit sie diesen Stein da bändigen kann, in Anführungsstrichen. Und dann fand ich es so süß, als wir dann gesehen haben, dass Sokka eigentlich so ein bisschen beleidigt war.
Er hat das richtig ernst genommen. Er war ja dann noch so, halt dich ein bisschen zurück.
Ja, ja, genau. Und dann hat sie trotzdem einfach weitergemacht. Ja, okay, das ist mir gerade nochmal eingefallen.
Ja, und dann schlagen die Erdbändiger natürlich zurück. Und irgendwie dauert es dann auch nur 5 Minuten, bis sie, also so gefühlt 5 Minuten, bis sie die ganzen Feuerbändiger und Krieger und wie auch immer da schlagen und dann wirklich der Weg frei ist in die Freiheit zurück.
Und es gibt so coole Momente, wo die immer so Teamwork machen, also irgendwie so 3-4 Leute gleichzeitig bändigen, um irgendwie was zu erzielen. Und da sieht man wieder, wie kreativ Erdbending ist. Das hatte ich ja schon letzte Folge in Der König von Omashu gesagt. Aber hier sieht man auch wieder so coole Momente irgendwie, wie die heben dann so einen Haufen Kohle hoch und formen das zu einem Ball und dann verfestigen die das, dass es halt so richtig hart wird wie Stahl oder so. Und das werfen die dann halt auf ihre Gegner. Und es gibt immer so coole Momente. Ich liebe einfach Erdbending und das ist einfach so mir anzugucken. Es macht so Spaß.
Ich finde das auch cool, dass man das sieht, wie es so härter wird, ne? Diese Kohle.
Ja,
ja, und dann kommt natürlich das Zitat der Folge. Bestimmt, oder?
Ja. Also es gibt ein gutes Zitat, aber ich glaube, das ist nicht das Zitat der Folge.
Okay. Kommt das noch später, das andere?
Warte, sag's nicht.
Ich will das jetzt gleichzeitig sagen.
Ja, aber wollen wir jetzt das Zitat der Folge sagen?
Ja, wir sagen jetzt gleichzeitig. Kannst du das auf Deutsch oder hast du es auf Englisch?
Ich habe es auch auf Deutsch.
Okay, wir sagen jetzt auf 3 auf Deutsch das Zitat der Folge, okay? Und dann schauen wir, ob es dasselbe ist. Ich hatte auch für das Zitat der Folge Kataras Rede einfach aufgeschrieben, weil, also ist jetzt kein richtiges Zitat, aber ich finde, das war irgendwie auch, es wäre es auch wert gewesen, sage ich mal. Okay, aber jetzt sagen wir auf 3 das Zitat der Folge. 1, 2, 3.
2.
Hab keine Angst. Feiglinge treiben oben auf.
Feiglinge treiben oben auf.
Ey, unser Internet ist so krass versetzt. Wir sind überhaupt nicht synchron. Egal. Wenn ich drei.
Egal, man kann's, es geht halt nicht besser. Wir haben's
wenn
versucht.
Ich runterzähle, muss ich eigentlich bis 5 zählen, damit wir, glaube ich, gleichzeitig. Also, ja, egal, wie auch immer.
Hä, hey, aber wenn wir reden, dann ist es nicht versetzt. Also, du antwortest auf meinen. Auf
das verstehe das, ich auch ich nicht. Sage, ja, keine Ahnung, warum das so ist. Egal. Naja, besser so als andersrum. Ja. Genau, Harus Vater sagt: Hab keine Angst, Feiglinge treiben oben auf, als der Gefängniswärter sagt, dass er nicht schwimmen kann und genau, sie befördern ihn und irgendwie 2, 3 andere Wachmänner der Kohle direkt über das Meer und genau, lassen dann los. Mhm. Und genau, dann sagt er dieses Zitat.
Ja, auf Englisch sagt er, don't worry, I hear cowards float. Fand ich irgendwie auch cool. Auf jeden Fall richtiger Boss-Moment.
Er hat es ihm richtig gegibt.
Richtig cool. Also nur nochmal zur Aufklärung, wir wissen, dass es grammatikalisch nicht richtig ist, aber wir lieben es, statt gegeben, gegibt zu sagen.
Ich weiß gar nicht mehr, woher das kommt, ehrlich gesagt, aber...
Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber er hat es ihm einfach richtig gegibt.
Ja. Oh mein Gott.
Aber ich wollte nochmal zurück zu meinem anderen potenziellen Zitat der Folge. Und er sagt nämlich, for the Earth Kingdom, so als die dann doch bereit sind zu kämpfen, sagt er, für das Erdkönigreich. Und boah, ich hatte irgendwie so einen Gänsehaut-Moment, als er das gesagt hat. Das hat mich so ein bisschen an Narnia erinnert. For Narnia oder so sagt sagen
daran
die
erinnere ich mich gar nicht mehr.
Oder nee, ich glaube, die sagen for Aslan oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war auch wieder so ein Moment, wo die in die Schlacht ziehen und auch hier, die sind bereit zu kämpfen und, keine Ahnung, ich liebe das Erdkönigreich einfach.
Es war auch so dieser erste Moment wieder, der Moment der Hoffnung. Und das war so voll der Ausruf dafür. Fand ich auch cool.
Ja, und dann gibt es so gegen Ende nochmal so eine Szene, wo Haru sich bei Katara bedankt und sagt halt, ja, das lag an dir, du hast das alles geschafft, du hast uns motiviert und so, ne? Sonst, also ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Und dann wird sie halt so ganz leicht rot irgendwie. Und da merkt man auch so, ich glaube, sie hatte so einen ganz leichten Crush auf ihn gehabt oder so.
Ja, kann sein.
Irgendwie so ein süßer Moment.
Und dann fällt ihr natürlich auf, dass sie ihre, ja, von ihrer Mutter geschenkte Verlobungskette verloren hat. Und ja, wir sehen, wer der glückliche Finder war. Prinz Zuko. Hat sie aufgehoben und ja, wartet jetzt bestimmt auf eine passende Gelegenheit, sie Katara zurückzuschenken. Ganz schön nett von ihm.
Hashtag Sotara begins. Ja. Ey, aber ich liebe das Ende dieser Folge irgendwie, weil man hat ihn so die ganze Folge über nicht gesehen und dann kommt dieser Moment, wo er diese Kette aufhebt und man so erstmal nur seine Hand sieht und dann sieht man so, wie er sie halt hochhält und keine Ahnung, das ist irgendwie so ein geiler Moment und auch ein guter Weg, die Folge zu beenden.
Welche Folge kommt als nächstes? Folge 7? Weißt du das?
Wintersonnenwende. Boah, also ich freue mich schon dann auf Wintersonnenwende Teil 2, weil da gibt's so geile, epische Roku-Momente. I can't wait.
Genau, ich freue mich auf jeden Fall auf die beiden, also auf Teil 1 und Teil 2 von der Wintersonnenwende. Da erfahren wir wirklich das erste Mal so richtig mehr über Hintergründe, über die Welt der Avatare und was überhaupt Aangs Rolle ist oder was Thema in dieser Serie ist. Man wird so richtig eingeführt und ich liebe das.
Mhm. Und auch so Thema Geisterwelt und so taucht ja auch zum ersten Mal auf.
Genau. Alrighty, dann sehen wir uns zur Wintersommerwende. Ja. Nee, doch Wintersommerwende, ne?
Nee, ich glaube Sonnenwende.
Oh, jetzt habe ich das falsch gesagt eben.
Das erinnert mich gerade. Vaterlord. Das heißt doch der Feuerlord.
Hey, das verstehe ich immer noch nicht, diesen Witz.
Doch, dieser Witz ist so geil.
Aber warum? Der ist richtig unnötig.
Naja, aber das ist
Englisch,
so,
glaube
so
ich, Fatherlord, Firelord. Ich glaube, das macht mehr Sinn, oder?
Das geht aber auch im Deutschen, das funktioniert auch im Deutschen, der Witz.
Ja.
Da sagt dann Zuko aus Versehen Vaterlord statt Feuerlord. Er verspricht sich so einfach. Es passiert ja irgendwie einem oft voll so, wenn man, keine Ahnung, wenn man nicht drauf achtet, was man sagt oder so. Und dann sagt Toph so, du meinst, glaube ich, der Feuerlord. Und der so, habe ich doch gerade gesagt.
Da wollten wir ein bisschen zu realistisch sein.
Ja, und ich finde, dass dieser Witz, der ist so voll
underrated,
unique. Das kommt vor. Ja, ich kann es gar nicht
vielleicht
das
mal
ist
ein,
so real.
Da dürfte vielleicht mal der Praktikant ran.
Winter, Sommer, Winter.
Wir sehen uns dann in der nächsten Folge zur Wintersonnenwende.
Feurio.
Feuergruß, tschüss. Feurio.